keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst.
Herzlich willkommen bei Music Sociology. Dies ist eine sehr spontane Sonderfolge und wir haben keine Angst, sie zu machen. Dieser Podcast ist ja eigentlich ein Podcast, der sich SozialwissenschaftlerInnen einlädt und mit ihnen anhand von Musik über Gesellschaft spricht. Und es ist letzte Woche etwas mit Musik passiert, worüber wir beide ganz, ganz viel über Gesellschaft mit euch sozusagen sprechen wollen. Und wir, das sind einmal ich, Daniel Kubiak, und mein Podcast-Kollege und um ein Jahr gealterter André Knabe. Ja. Der hatte gerade Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
41 geworden.
Wenn du dann 42 bist, dann hast du die Antwort, nee, dann hast du die Frage auf die, ja. Die Frage für die Antwort nach dem Sinn des Lebens und allem. Ja. Genau. Ich habe es dann schon überschritten mittlerweile.
Warum treffen wir uns, Daniel?
Ich würde es mal vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, die meisten, die unseren Podcast hören, haben es auch mindestens sporadisch mitbekommen. Am Dienstag letzter Woche, also heute ist der 21. Juli, so fürs Archiv, am Dienstag letzter Woche haben zwei Musiker ein Statement veröffentlicht und zumindest einen der beiden Musiker, den haben wir ja öfter schon mal hier im Podcast besprochen, und haben in diesem Statement mitgeteilt, dass sie eigentlich einen Auftritt in einer ZDF-Sendung haben sollten und dass aber die Intendanz des ZDF sich sehr kurzfristig entschieden hat, sie wieder auszuladen. Also sie waren schon in München, das Klavier war schon aufgebaut und sie hätten einen Song präsentieren sollen. Diese beiden Musiker sind,
genau, Igor Levit und Danger Dan, die in der ZDF-Sendung, der Satire-Sendung Die Anstalt auftreten sollten.
Genau, und Igor Levit kenne ich vor allen Dingen dadurch, dass er während Corona Klavierkonzerte in seiner Wohnung gegeben hat und das von sehr, sehr vielen Menschen gehört wurde. Und ich muss sagen, ich bin ja kein großer Freund der klassischen oder kein großer Kenner der klassischen Musik, aber wenn Igor Levit Klavier spielt, dann hat er mich meistens sofort. Also ein wirklich begnadeter Klavierspieler. Und der andere Musiker, Danger Dan, woher kennen wir den?
Danger Dan kennen wir als einen von drei Teilen der Antilopen-Gang.
Ehemals vier.
Stimmt. Und er ist mit seinen Klavieralben, oder das zweite erscheint jetzt wahrscheinlich bald. Keine Angst, ist bestimmt auch eine Single-Auskopplung daraus, wird da bestimmt auch zu finden sein. Sehr, sehr populär geworden. Auch Corona-Produkt. Also Danger Dan saß zu Hause, hat sich gelangweilt und dachte, ich muss mal Klavier spielen. Und dann kam so ein Album raus, das dann durch die Decke gegangen ist.
Ja. Genau. Keine Angst heißt das Album. Es kommt am 2. Oktober raus und es ist der zweite Single auch schon, die ausgekoppelt wurde. Und in dem Song Keine Angst, und ihr habt ja schon einen ganz kurzen Ausschnitt jetzt am Anfang gehört, singt Danger Dan eigentlich darüber, wie man Antifa-Strukturen aufbaut und macht das 7 Minuten lang.
Es ist eigentlich wie so ein kleines Fanzine, wie so ein How-to-autonome Antifa. Also Danger Dan beschreibt halt sehr genau und präzise, wie man eine clandestine Gruppe gründet, wie man sich gegen Nazis nicht nur zur Wehr setzt, sondern auch proaktiv sie bekämpft mit allen möglichen Mitteln.
Ja. Genau. Und es hätte eben inhaltlich sehr gut reingepasst in die Sendung, denn die Sendung hat sich mit wehrhafter Demokratie beschäftigt und hat sich, ich glaube, 1:10, also auch sehr viel länger als normalerweise, sehr ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt und wollten halt unter anderem diesen Song spielen. Naja, und dann ist der eben verboten worden. Verboten worden ist das falsche Wort auch schon. Ich glaube, das ist auch immer interessant. Da sind auch, glaube ich, viele Dinge durcheinander gekommen. Es wird viel über Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit und so gesprochen. Und all das könnte man jetzt diskutieren, aber der Song ist veröffentlicht, man kann ihn sich anhören. Er ist durch die Debatte auch jetzt, also er ist im ZDF gleich zweimal komplett vorgelesen worden, dann einmal in der Anstalt und dann ja auch nochmal in einer Sondersendung des ZDF, wo sich Jo Schück von Aspekte auch nochmal mit dem Song beschäftigt und alle relevanten Textzeilen, die kritisiert wurden, sind im ZDF auch vorgelesen worden.
Ich habe davon in der ARD auf den Tagesthemen erfahren. Also es hat eine ungeheure Aufmerksamkeit erfahren. Also man kann nicht wirklich von Zensur oder sowas sprechen. Nee, genau. Also das ist schon...
Und ich glaube, der Song ist jetzt auch allein auf Spotify schon mindestens 1 Million Mal gespielt worden. Und ich habe ihn jetzt auch schon 10-mal gehört. Also
warum interessiert uns das? Was Was, warum sitzen wir zwei Soziologen-Dudes hier und unterhalten uns jetzt über diesen Song?
Genau. Ich glaube, ein Punkt ist, dass der Vorwurf gegenüber den Songs, der dazu geführt hat, dass Danger Dan damit nicht auftreten konnte, etwas ist, was uns natürlich in der Soziologie auch sehr, sehr oft beschäftigt. Nämlich die Frage, was eigentlich Gewalt ist. Mhm. Und Danger Dan wird vorgeworfen, dass er in diesem Song potenziell zu Gewalt aufrufen würde. Und das wird so an einigen Textzeilen festgemacht und maßgeblich eigentlich an der letzten Textzeile, in dem er, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf reingehen, in der er vier linksradikale Aktivistinnen nennt, die zum Teil auch verurteilt wurden für physische Gewalt, die sie ausgeübt haben. Auch nicht alle von denen, das können wir gleich noch mal genauer drauf eingehen. Aber es gibt im ganzen Song immer wieder sozusagen Textzeilen, wo man darüber diskutieren kann, welche Form von Gewalt das ist, weil wir als Soziologinnen kennen ja auch verschiedene Formen von Gewalt. Also es gibt ja die physische Gewalt, in dem, ne, also sozusagen eine Person einer anderen Person, schlägt.
Körperlich
schlägt. Schaden zufügt, aber es gibt ja auch politische Gewalt, es gibt verbale Gewalt, es gibt symbolische Gewalt. Also es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Gewaltformen, die wir als Soziologinnen kennen. Und ich glaube, darüber zu sprechen, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist eben auch, als Soziologinnen beschäftigen wir uns ja auch viel mit Gesellschaft. Und das ist eine interessante, relevante Frage, wie eigentlich eine Gesellschaft wehrhaft sein kann.
Ja.
Und eine freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen kann.
Genau, und es stellt halt so Grundannahmen der modernen Soziologie, oder die Soziologie ist ja eine Erfindung der Moderne, in Frage, die sich immer mit diesen Prinzipien von Herrschaft, von Staat, von Gewalt, Gewaltmonopol des Staates und so beschäftigt hat. Ich denke da jetzt gerade an Max Weber, einer der Gründerväter der Soziologie, der genau an diesen Begriffen, so Gewalt, Macht, Herrschaft, so sein Fundament und eigentlich auch das Fundament der Soziologie, des Gesellschaftsverständnisses aufbaut. Und dann kommt da jemand und stellt diese Gewaltfrage oder thematisiert etwas, dass man irgendwie Gewalt auch als Teil einer Gesellschaft, als Teil einer Wehrhaft Demokratie vielleicht, als jemand, der Gesellschaftsmitglied ist, der irgendwas beobachtet, anwenden könnte. Weber spricht da von privater Gewalt, die staatlicher Gewalt irgendwie gegenübersteht. Und das rührt sozusagen am Grundverständnis des Zusammenwirkens in einer legitimen Herrschaft oder legalen Herrschaft an. Also wir haben eigentlich eine Gesellschaft nach Weber, in der wir Herrschaft oder Macht abgeben an den Staat. Der Staat ist die einzige Institution, die Gewalt ausüben darf. Wir machen das, weil wir in einer legalen Herrschaft, die Weber beschreibt, also quasi an Gesetze gebunden sind. Wir haben ein Grundgesetz, wir geben dem Staat alle Macht und alle Gewalt, weil der Staat damit dann sichern soll, dass alle Teile der Gesellschaft an ihr partizipieren können. Also er räumt uns Rechte ein. Und dafür treten wir das Recht, Gewalt auszuüben, ab. So entsteht soziale Ordnung. Als Gesellschaftsmitglieder sind wir sozusagen vom Staat einerseits beschützt, dass uns irgendjemand eins übers Ohr zieht, dass wir Angst haben müssen, angegriffen zu werden. Und der Staat regelt dann dafür aber auch unser Zusammenleben. Also weil es trotzdem natürlich in der Gesellschaft immer Konflikte gibt. Und die werden im Zweifel durch Gewalteinsatz gelöst. Und der Song formuliert nun ein Problem, in dem zumindest Zweifel daran angemeldet werden, ob der Staat uns denn als Gesellschaft so beschützen kann, wie er das behauptet. Also ob er unsere Werte, unsere Freiheiten, unsere Rechte tatsächlich vertritt oder ob wir selbst uns nicht gegen gewisse Entwicklungen wehren müssen und selbst zur Gewaltanwendung greifen müssen. Und das rührt natürlich an so Grundprinzipien sozialer Ordnung.
Wir können ja mal in diese Textzeile reinhören. Wir spielen die einfach mal kurz rein.
Helft euren Lokalzeitung mit Informationen, wenn sie nicht schon von selbst dahinter kommen, dass es Probleme gibt mit Nazis in der Stadt.
Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Man möchte meinen, dass die Sicherheitsbehörden rechte Strukturen nicht bekämpfen, sondern fördern. So mancher Polizist steht für die AfD zur Wahl. UNITA hat die Munition vom KSK. Das bedeutet parallel zum Recherchieren, müsst ihr eure Sicherheit selbst organisieren. Nazis machen ihre Politik immer mit Angst, mit Hass, mit Terror und roher Militanz.
Das ist schon quasi, also wenn man, also UNITA ist so eine rechte, also so eine Gruppe, die sich auf den Tag X vorbereitet, an dem irgendwie eine faschistische Machtübernahme stattfinden soll, die sich bewaffnet und quasi eine terroristische rechte Gruppierung. Und in der waren tatsächlich KSK-Soldaten, also von so Elite-Einheiten, aktiv und haben auch dort ordentlich Munition beiseite geschafft und so Netzwerke gebildet. Und das sind Leute, die legen Todeslisten an, ja. Also die suchen sich potenzielle Feinde aus. Das sind meistens Menschen, die sich stark für Demokratie, für Gleichheit, für soziale Rechte stark machen, die sie an diesem Tag X dann heimsuchen, so, um dann eine Art Putsch zu planen. Und das denkt sich der Autor hier nicht aus, sondern das ist tatsächlich passiert. Also solche Netzwerke gibt es. Es gibt ja dieses Nordkreuz-Netzwerk,
ja.
Wo auch viele Leute aus den Sicherheitsbehörden sozusagen mit aktiv sind. Und das rührt natürlich an.
Und also es ist ja auch, es gibt diese Netzwerke und wir alle wissen ja auch, also es gibt ja sozusagen Netzwerke, die legen diese Todeslisten an und es gibt Netzwerke, die haben gemordet. Ja, also allein seit 1990 haben wir über 200 dokumentierte Fälle rechter und rassistischer Gewalt in Deutschland. Und der sogenannte NSU, also der NSU-Komplex, waren unter anderem eine Terrororganisation, die Menschen ermordet haben.
Mhm.
Ja, also es ist auch zur Tat gekommen.
Ja, und all das führt natürlich zu Zweifeln an diesem staatlichen Gewaltmonopol und an dieser Fähigkeit des Staates, die grundlegendste Fähigkeit, die wichtigste Fähigkeit des Staates ist, uns vor Willkür, vor Gewalt, vor Machtmissbrauch zu schützen. Mhm. Jetzt frage ich mich aber trotzdem,
mal ganz kurz, jetzt hast du ja gerade diese Texte vorgelesen, einige AfD-Kandidaten sind bei der Polizei. Da gibt es ja auch gerade einen sehr aktuellen Fall. Im Saale-Kreis ist für den Landrat ein Polizist angetreten, der mit extremen rassistischen Aussagen auch aufgefallen ist und die Wahl auch nur sehr knapp verloren hat gegen den CDU-Kandidaten. Also ich glaube irgendwie so 42% für ihn und 58% für den Gegenkandidaten. Das heißt, also wir sind in dieser Situation, wo Polizisten für rechtsextreme Parteien antreten und auch in ihren, mindestens in ihren verbalen Aussagen auch Zweifel daran lassen, dass sie die Demokratie schützen wollen und dass sie das und auch Zweifel daran lassen, dass sie tatsächlich das Gewaltmonopol beim Staat lassen wollen. Mhm. Also das ist ja jetzt keine rein linke Erfindung, das Gewaltmonopol in Frage zu stellen. Also die meisten Straftaten und auch Gewaltstraftaten, die im Aspekt Extremismus, also in dieser politischen Kategorie aufgeführt werden, finden von rechts statt und nicht von links. Also das ist alles etwas, was nicht ausgedacht ist, sondern was Realität ist und was ja eben auch, wir sind ja im Vorfeld von Landtagswahlen, auch gerade Realität in ostdeutschen Bundesländern. Ja. Seit den 90ern war und aber auch immer noch ist. Ne? Also es ist jetzt nicht etwas, was, es ist kein fiktives Lied, es ist keine Märchenstunde, wo hier Danger Van versucht, uns bewusst Angst zu machen mit fiktiven Geschichten.
Ja, Und dahinter steckt natürlich diese Erfahrung, die Weber noch nicht hatte, des Faschismus, des real existierten, also der geschehenden Faschismus und der Machtergreifung eines Systems aus einem demokratischen System heraus. Also dass das da quasi du hast mir erzählt, in dem Zusammenhang ist ganz interessant, dass Karl Löwenstein davor kommt in der Anstalt und am Ende zitiert wird. Und Karl Löwenstein ist doch ein Schüler von Weber, oder? Der genau, ist doch also, irgendwie, der schließt doch da an. Das ist ein bisschen später in der Zeit.
Die Anstalt baut das so auf, ne, und fragt sich so, was machen wir nur eigentlich damit? Und liest dann eben auch den Text von Danger Dan vor. Das ist übrigens, das würde ich jetzt gerne auch kurz mal hier einspielen. Sie haben das dann sehr, sehr gut umgesetzt. Also sie haben einen Sketch, in dem Friedrich Merz parodiert wird und Heidi Reichenick und die beiden sitzen beim Dinner und Klaus von Wagner versucht die beiden so ein bisschen zu verkuppeln, weil er sagt, wenn wir die Demokratie retten wollen, dann muss die Linkspartei mit der CDU zusammen regieren. Anders haben wir keine Chance mehr, die Rechtsextremen aus der Politik rauszuhalten.
Das ist in Sachsen-Anhalt tatsächlich bald ein sehr realistisches Szenario.
Genau. Ja. Und dann sagt Klaus Wagner, okay, dann lernt euch doch mal kennen. Und dann sitzen die beiden, also in ihren Rollen, ne, Heike Kühl und Max Uthoff sitzen dann in ihren Rollen und dann sagt Heidi Reichenick, also die gespielte Heidi Reichenick sagt:
Versuchen wir es eben mal. Was für Musik hören Sie denn gerne?
Ich hätte gerne was Klassisches von Igor Levit oder so. Und Sie?
Ich eher was Politisches. Wissen Sie, was ich jetzt richtig geil finde? Danger Dan.
Und dann schwenkt die Kamera auf das Klavier.
Ja.
Und dann ist erstmal 30 Sekunden Stille.
Oh.
Genau, und dann diskutieren sie diesen Text und fragen sich auch genau das, ne? Mhm. Welche Form von Gewalt ist legitim, um Demokratie zu verteidigen? Und enden damit, dass sie Karl Löwenstein unter anderem als Figur auf die Bühne holen. Gespielt von Gesa Flake, also die sich dann als Karl Löwenstein verkleidet. Sehr resoluter Typ, jüdischer Intellektueller, der eben Deutschland verlassen muss, ins Exil geht, weil er die Machtübernahme der Nationalsozialistinnen dann erlebt hat. Und der schreibt 1937 einen Text über militante Demokratie auf Englisch. Und der wird auch erwähnt in der Sendung. Und dieser Text endet, und ich lese das jetzt einfach mal vor. Dieser Text ist nie ins Deutsche übersetzt worden. Ich habe das jetzt so für mich hier übersetzt mit Hilfe eines Übersetzungstools auch. Wenn die Demokratie an die Überlegenheit ihrer absoluten Werte gegenüber den opportunistischen Plattitüden des Faschismus glaubt, muss sie den Anforderungen der Stunde gerecht werden. Und es müssen alle erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um sie zu retten. Selbst auf die Gefahr hin und um den Preis, dass dabei grundlegende Prinzipien verletzt werden. Und genau, Karl Löwenstein, das hast du recherchiert, ist Schüler von Max Weber.
Ja.
Und ist dann sozusagen in dem Angesicht des Faschismus, des europäischen Faschismus, das war ja nicht nur in Deutschland, ist er, also das beschreibt er auch in dem Text, dass er analysiert die verschiedenen Faschismen, Japan, USA, Dänemark, Schweden, Italien, Deutschland, vergleicht die miteinander, guckt, wie die geschafft haben, an politische Macht zu kommen. Und die Macht zu übernehmen. Und im Angesicht dessen schreibt er diesen Text.
Ja, und das ist interessant, weil Weber endet da so ein bisschen, der hilft uns in dieser Situation mit dieser Infragestellung der staatlichen Gewalt, des Gewaltmonopols halt nicht wirklich weiter, weil er sich eher an diesem Status quo Systemen legaler Herrschaft, die er sich angeschaut hat, sozusagen orientiert. Und für den Fall, dass das scheitert, dann beschreibt er eher so diffus, naja, das ist dann halt eine Gefahr für die internationale Ordnung. So gescheiterte Staaten mit so unklarem Gewaltmonopol, dann das dann halt irgendwie ein großes Problem. Aber Löwenstein hat halt dieses konkrete Problem der Machtergreifung der Faschisten in den 30ern vor Augen. Und sagt sich eben 1937, sagtest du, ist dieser Text, was machen wir denn jetzt? Und gibt es eine Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat oder was auch immer? Ne? dort einzugreifen. Ja.
Genau. Und was ich auch an dem Text spannend finde, ist so ein kleiner Exkurs auch noch. Also an dem Karl-Löwenstein-Text jetzt. Also erstens finde ich spannend, dass er nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Und eigentlich ja gleichzeitig, wir ja davon ausgehen, dass die Gründungsväter der Bundesrepublik unter dem Konzept der wehrhaften Demokratie gestartet sind. Mhm. Aber das anscheinend, der Text heißt Militant Democracy, also militante Demokratie, das hat man jetzt nicht übersetzt. Es gibt dann noch später einen Text von Karl Mannheim, und Karl Löwenstein und Karl Mannheim kannten sich auch, der sozusagen eine etwas weniger militante wehrhafte Demokratie beschreibt, als jetzt Karl Löwenstein getan hat. Das ist das eine, was ich interessant finde. Das andere, was ich an diesem Text noch interessant fand, wir sind ja eigentlich in unserer Staffel zu Emotionen. Und das bringt mich auch wieder ein bisschen zurück zum Danger Dan Text. Ne, wir sind in diesem Aspekt von Emotionen. Und Karl Löwenstein schreibt 1937, es ist ein besonderes Merkmal der emotionalen Technik, dass die Massen sich der rationalen Kalküle nicht bewusst sein sollen, mit denen die Drahtzieher sie lenken. Der Faschismus ist das wahre Kind des Zeitalters der technischen Wunder und der emotionalen Massen. Also Karl Löwenstein beschreibt eigentlich 1937 anhand des Radios und einer emotionsgeladenen Politik das, was wir 2026 anhand von Social Media haben, in denen Menschen emotionalisiert werden. Und er sagt dann später, eine Möglichkeit, den faschistischen Emotionalismus zu überwinden, bestünde sicherlich darin, ihn durch ähnliche emotionale Mittel auszugleichen oder zu übertrümpfen. Es liegt auf der Hand, dass der demokratische Staat dieses Unterfangen nicht in Angriff nehmen kann. Also Karl Löwenstein sagt auch, wir dürfen nicht ähnlich emotionalisierte Debatten führen, wie die Faschisten sie führen wollen. Und ich finde, das führt nochmal zurück zu dieser ganzen Diskussion um diese Danger Dan, diesen Danger Dan Igor Levit Auftritt, weil wir jetzt eine sehr, also wie ich finde, auch eine emotionalisierte Debatte darüber führen, ob das jetzt die Kunstfreiheit ist, die da verletzt wurde. Leute stehen gegeneinander. Es ist auch emotional aufgeladen. Und ich auch immer wieder Leute kenne, die sagen, ich glaube, wir müssen sie mit den gleichen Mitteln schlagen. Wir müssen auch emotionale Ansprache machen. Linkspartei versucht es ja auch gerade immer wieder. Ne? Also wir holen die Leute sozusagen mit ihrer Sorge vor der sozialen Ungleichheit auch emotional ab und versuchen sie dann sozusagen ins linke Lager rüberzuholen. Karl Löwenstein sagt, das ist nicht erfolgreich.
Also ja, aber er sagt dann auch in diesem anderen Zitat, was du benannt hast da, und es müssen alle erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um sie zu retten, selbst auf die Gefahr hin und um den Preis, dass dabei grundlegende Prinzipien verletzt werden. Das würde diese Populismus-These, die vielleicht auch in Ansätzen nachher die Reichenick verfolgt, im Sinne von, wir brauchen einen linken Populismus, das wäre auch so ein Prinzip, was dann verletzt werden würde. Also dass man auch anfängt, nicht mehr rational in den Grundprinzipien und Werten der Demokratie zu argumentieren und versuchen, Handeln irgendwie logisch zu erklären, sondern zu emotionalisieren, zu überspitzen. Also das wäre eine Verletzung von so einem Grundprinzip, oder?
Ich glaube eben, Karl Löwenstein würde sagen, wir müssen da ganz rational rangehen. Er sagt auch später noch, eine Demokratie auf der Suche nach einer neuen Mystik erscheint hoffnungslos, wenn nicht gar lächerlich. Ja. Demokratische Romantik an sich ist der Widerspruch. Und wenn er sagt, wir müssen mit diesen Grundprinzipien, das war ja auch Grundprinzip, ich glaube, Karl Löwenstein würde sagen, das Bundesverfassungsgericht muss prüfen, ob eine Partei extremistisch ist.
Ja.
Also mit rationalen Mitteln, weil das Bundesverfassungsgericht würde es ja nicht emotional prüfen. Ja. Das Bundesverfassungsgericht würde mit rationalen Mitteln prüfen, ob diese Partei extremistisch ist.
Auf Basis nicht. Der legalen Herrschaft.
Also, das würde Löwenstein, glaube ich, verlangen. Also das wäre das steckt für mich da so drin, dass er das verlangen würde.
Und was tut man jetzt, wenn das Bundesverfassungsgericht das nicht macht?
Das ist die eine Frage, was tut man, wenn das Bundesverfassungsgericht... Ich glaube, was so ein bisschen missverstanden wurde an diesem Danger Dan Song ist, dass er das überhaupt nicht beschreibt. Also Danger Dan beschreibt nicht die Frage, ob wir die Demokratie retten, sondern Danger Dan beschreibt eine Situation, in der in ganz lokalen Gegebenheiten
im Kleinen, ne? in kleinen
Räumen Menschen bedroht sind, linke Strukturen bedroht sind, Menschen mit Migrationsgeschichten bedroht sind, Geflüchtetenheime bedroht sind und die sind tagtäglich bedroht. Und er beschreibt, er macht eine Anleitung, wie man dort Widerstand leisten kann. Also ich glaube, Danger Dan Text ist kein Text über wehrhafte Demokratie im großen Ganzen, sagt er auch sozusagen immer wieder. Also ne, ihm geht's gar nicht jetzt hier irgendwie wir können uns jetzt entscheiden, es geht ja damit los, wir können uns entscheiden, die schnelle Variante oder die langfristige Variante. Und er sagt halt, lasst uns die langfristige Variante, lasst uns Strukturen aufbauen, mit denen wir widerständig und resilient sind, auch im Falle, dass das große Ganze scheitert.
Ja.
Und was für mich persönlich jetzt, als jemand, der nie so tief in diesen linken Strukturen drinne gesteckt hat, ich weiß nur, dass es die gibt, seit ich denken kann, gibt es
diese... Ich glaube auch, das ist nichts Neues, was er da beschreibt. Ne? Das ist einfach nur, das hätte man wahrscheinlich in den 80ern in irgendwelchen Szene-Publikationen ähnlich nachlesen können.
Ja. Ich meine, wir beide als Soziologinnen kennen wir ja auch Fälle. Es gab ja mal den Fall André H. Also es gibt natürlich auch Soziologinnen, die sich so organisieren, wo dann das Handy nicht mitgenommen wird und so. Also diese linke Strukturen gibt es. Ich finde es halt ein bisschen interessant, dass er ja in seinem Text, und da hätte ich auch eine Kritik ein bisschen, er beschreibt konspirative Methoden und der Song wird jetzt millionenfach gehört.
Also, das ist eigentlich ein bisschen paradox,
diese Konspirativität, ne? Ja, total. Ja. Und wir wissen ja auch, also gerade gestern saß ich wieder mit Leuten zusammen hier in dem kleinen Ort in Brandenburg. Wir wissen auch, dass die Nazis sich in linke Veranstaltungen setzen und sich genau anhören, was denn deren Konzepte sind. Also es ist ja nicht so, dass nur die einen sich organisieren, auch die anderen organisieren sich. Und das jetzt aber so groß mal
eine ganz große Bühne zu stellen. Ja.
Und gleichzeitig zu sagen, es geht hier aber nicht um Klicks. Das ist so ein bisschen, wo ich mich gefragt habe, welcher Zweck ist das?
So. Also es ist ein kalkulierter Tabubruch. Vielleicht ist da auch die Idee dahinter, Leuten wirklich etwas an die Hand zu geben, also Leute wirklich zu politisieren, zu erreichen. Und dadurch dann auf die Masse zu gehen und zu sagen, na ja, wenn sich 50 dann tatsächlich organisieren und eine Gruppe gründen, dann wäre ja schon was erreicht. Es ist auch, ich meine, wie war denn das bei diesem ersten Danger Dan Song, alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Der hat ja auch schon einen ähnlichen Aufschrei provoziert.
Der ist allerdings in dem ZDF-Magazin Royal bei Jan Böhmermann dann eben auch gelaufen mit Igor Levit und ist nicht wieder ausgeladen worden. Und da gibt's ja sehr explizite Gewaltaufrufe.
Angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja, da wird auch mit dieser Grauzone gespielt. Genau, also jetzt die Grauzone erreicht. Die wird jetzt hier auch wieder zitiert in dem neuen Song irgendwie. Und du kannst mir nichts, weil das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Sagt er da. Ja, das kann man natürlich auch als eine Marketing, als eine Veröffentlichungsstrategie einfach so herabwürdigen, wenn man wollte.
Und trotzdem bleibt es ja wichtig, ne? Also,
er trifft einen Kern, ne? Sonst würden wir nicht so ernsthaft darüber diskutieren und sonst würde die Debatte auch nicht so groß werden. Ja.
Und ich glaube, dass es eben auch wirklich ein grundsätzliches Missverständnis gibt. Er ruft halt nicht dazu auf, Leute, so zu behandeln, also mit diesen konspirativen Methoden zu behandeln, die AfD wählen. Sondern er spricht von Nazi-Strukturen, die man so zerschlagen kann.
Ich will das eigentlich nochmal festhalten. Ja. Du hast es sehr schön gesagt. Ich finde das, also wenn man diesen Song ins Kleine überträgt und jetzt nicht, also sich von dieser großen Bühne blenden lässt, hast du vollkommen recht. Es geht um lokale Situationen, in denen Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen, in denen sie tatsächlich davor stehen oder tatsächlich auch schon es sind, also physisch bedroht sind Abwehrkämpfe führen. Wir hatten das in den 90ern, da gab es das massiv, dass Subkulturen, Jugendliche in ländlichen Räumen, auch in Städten massiv bedroht wurden von mehr oder weniger organisierten Schlägertrupps, Rechtsradikalen und sich eben zur EWR setzen mussten und die Erfahrung gemacht haben, in Massen, dass der Staat ihnen nicht hilft, dass sie die Polizei rufen können, die kommt entweder gar nicht oder sie kommt zu spät oder sie kommt und dann sieht sie gar kein Problem, rivalisierende Jugendbanden, dass People of Color verprügelt werden, dass es kaum Prozesse gibt. Also es gab natürlich Menschen, die auch dann verurteilt wurden, aber es gibt ganz viele Straftäter, die bis heute nie zur Rechenschaft gezogen wurden für massive Gewaltverbrechen. Ja. Und diese Erfahrung, wenn man die im Konkreten macht, dann macht es irgendwie mehr Sinn, sich diesen Song auch anzuschauen unter der Prämisse zu sagen, naja, okay, was mache ich denn, wenn niemand mir hilft? Soll ich weggehen? Soll ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo hingehen, wo es sicher ist? Kann ich das überhaupt? Habe ich die Möglichkeit dazu? Was mache ich denn mit meinen drei Leuten hier? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wie setze ich mich zur Wehr?
Ja. Ich kann diese Realität auch wirklich sehr explizit beschreiben. Ich lebe hier in einem Ort, in dem es einen stadtbekannten rassistischen Gewalttäter gibt. Wir alle wissen, wer das ist. Er ist verurteilt, ist wieder raus.
In eurem Ort wisst ihr das.
Frei. In dem Ort, genau. Nicht alle, aber die relevanten Leute. Der sitzt jeden Tag am Strand. An dem gleichen Strand, an dem ich baden gehe. So, das ist die Realität. Und natürlich beobachten wir den. So.
Und der beobachtet euch.
Das ist jetzt kein politisch organisierter Typ, das ist einfach ein Rassist. So. Ob der jetzt beobachtet, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall beobachten wir den und haben, natürlich gibt es Strukturen, in denen immer wieder darüber gesprochen wird, habt ihr ihn heute da gesehen? Heute war er hier und so.
Ja. Also,
man muss sich organisieren und das ist ja noch ein anderer Punkt. Es gibt ja auch nochmal so einen Privilegsaspekt dabei, weil es gibt natürlich auch die sich organisieren können, also die sozusagen die Fähigkeiten haben, den richtigen Pass haben, als in der weißen Mehrheitsgesellschaft sich sonst relativ unbehelligt bewegen können. Das können die Menschen, die hier kommen und in den Asylbewerberheimen leben, in diesen Städten, ja nicht. Also es gibt ja sozusagen auch eine Verpflichtung des Schutzes für Leute, die sich nicht wehren können. Also es gibt ja auch Menschen, die in der Lage sind, sich zu wehren und Menschen, die nicht in der Lage sind, sich zu wehren.
Auch, es gibt nochmal so ein krasses Ungleichgewicht in der Handlungsmacht von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, damit dieser Bedrohung auch umzugehen. Aber ich würde auch, also du hast jetzt das jetzt bei dir in deinem Beispiel eine Einzelperson. Es gibt auch wirklich organisierte Strukturen, die Menschen unter Druck setzen. Also wir haben jetzt gerade Situationsanalysen für Partnerschaften für Demokratie gemacht mit unserem Institut. Und dort haben wir uns Situationen beschreiben lassen aus Orten, in denen es organisierte Neonazi-Strukturen gibt. Also wo es völkische Siedler gibt, wo es so Kameradschaftsüberbleibsel gibt oder aus den 90ern, die dann irgendwann anfangen, sich zu organisieren und weiterhin da sind. Und die üben Druck auf soziale Strukturen aus. Die sitzen dann einfach erkennbar in Elternversammlungen. Und durch ihre pure Anwesenheit ist klar, dass hier entsteht eine ganz eisige Stimmung. Über bestimmte Dinge kannst du nicht mehr reden. Also ob du jetzt irgendwie queere Themen im Biologieunterricht ansprichst oder so. Das schnürt den Akteuren die Luft zum Atmen ab. Das sind so Bedrohungsszenarien, die müssen noch nicht mal viel machen. Die sind einfach nur durch ihre schiere Präsenz und Anzahl dann einfach sehr, sehr eng da. Und die Leute sitzen da und haben dem wenig entgegenzusetzen. Also das ist eine Stimmung, wo du nicht weißt, ja, was kann ich eigentlich tun, wenn es an so einem Ort zu so einer Hegemonie kommt, auch von Rechten. Ja.
Und da kommt dann auch dieses Gewaltmonopol, was Max Weber beschreibt, auch ein bisschen an seine Grenzen, ne?
Ja.
Weil ja eigentlich dieser Elternabend, von dem du sprichst, findet ja in einer staatlichen Organisation statt, in der Schule.
Ja.
Und trotzdem entsteht diese Situation.
Ja, und es wird ja auch von, ich sage jetzt mal nicht nur Rechten, also das ist auch das falsche Wort, also wirklich von faschistischen Kräften benutzt. Ich denke da jetzt immer, ich habe vor einer Weile Eva von Redeker gelesen, die sagt, Faschismus ist liquidierende Phantombesitzaneignung. Und das ist quasi...
Liquidierende Phantombesitz.
Genau, also du hast einen Phantombesitz, also sowas wie die gute alte Familie, die aus Mann, Frau, Kind besteht, in der Institution Ehe. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, dass die uns gehört. Das ist die Normalität. So. Und jeder, der sich diesem Familienbild entgegenstellt, der wird massiv angegriffen, der wird unter Druck gesetzt. Ja? Also Homosexualität ist etwas, was quasi die Ordnung, die Gesellschaft an sich in Frage stellt. Das wird sozusagen als absolut gesetzt. Das ist mein Besitz, mein Anrecht auf eine gewisse Tradition, die ich habe. Und jeder, der davon abweicht, der versucht, das anders zu definieren, der wird so weit in die Enge gedrängt, bis hin zu diesem Liquidierenden, dass man sagt, okay, das wird jetzt ausgeschlossen aus dem Diskurs, das wird verfolgt, das wird als Meinung nicht mehr zugelassen, da gehen wir gewalttätig mit vor. Und das macht man durch physische Gewalt, durch Bedrohungsszenarien, indem man sich irgendwo eben in den Raum setzt und sich auf eine gewisse Weise äußert. Bis hin zu dann, wenn man durch die Institutionen drängt, wenn man guckt, was die AfD so vorhat, wenn sie denn einmal regieren will, dass man so Herrschaftsansprüche durchsetzt und dabei keinen Minderheitenschutz mehr betrachtet oder keine Vielfalt von Positionen, von Haltungen, von Werten mehr zulässt, sondern sagt, das ist das eine und das setzen wir gegen alle Widerstände durch. Und das ist eine Landnahme, die passiert, also das beginnt weit vor, also sie sagt, nicht alles ist sofort in Reinform ausgebildeter Faschismus in Form von einem staatlichen Unterdrückungsapparat irgendwie. Mhm. Aber das beginnt halt in solchen Situationen, wo du merkst, oh Gott, hier ist irgendwie eine Hegemonie, die mir ganz schwer macht, das mit einer anderen Meinung, mit einer anderen Haltung hier noch irgendwie zu existieren.
Genau, und dann wird ja Danger Dan in seinem Text vorgeworfen, er würde mit diesen gleichen Methoden einer sozusagen linksradikalen Landnahme ja auch so vorgehen. Ne? Also wenn er in seinem Text beschreibt, verfolgt sie, durchwühlt ihren Papiermüll, geht in Singlebörsen, ihr werdet sie schon finden, ruft ihre Chefs an. Also ihm wird ja vorgeworfen, er würde genau diese gleichen Methoden propagieren, um sich zur Wehr zu setzen. Und ich fand die Diskussion, also seit einer Woche wird ja diskutiert, ne? Und das ist schon interessant, mit was für Thesen da Leute dann auch gekommen sind. Es gab ja auch diese Aspekte-Sendung, so eine Sondersendung von Aspekte, wo dann nur weiße Männer eingeordnet haben, wie man das jetzt einzuordnen hat, und Jan Fleischhauer für das rechte Bürgertum spricht und dann irgendwie andere auch zu Wort kommen. Wie auch immer, die Sendung fand ich jetzt nicht so spannend. Manche Interpretationen fand ich schon, da habe ich so aufgehört, und ich würde mal eine einspielen. Die ist von Marina Münkler.
Ein Song, der quasi eine Anleitung ist für den Aufbau einer Antifa-Struktur. Und die schwierigsten Zeilen, das sind wohl diese.
Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lass ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist dir klar, was zu tun ist? Ich sag nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Manu.
So, Marina Münkler, der Elefant ist im Raum und Sie dürfen reden.
Ja, also ich habe mir den Song jetzt ich habe ihn mir ein paar Mal angehört und ich habe den Text gelesen und ich verstehe schon nicht, warum man ihn eingeladen hat, ehrlich gesagt. Das ist eine Anleitung zum Bürgerkrieg. Es tut mir leid, aber ich kann das anders nicht sagen. Ich bin wahrlich keine Freundin der Rechten und ich sehe mit allergrößter Besorgnis, wie die Neonazis immer weitere Gebiete, vor allen Dingen in Ostdeutschland, kapern und sie zu unsicheren Räumen machen. Aber die Lösung ist meines Erachtens unter keinen Umständen, dass jetzt von links genauso agiert wird. Das sind die gleichen Formen der Selbstermächtigung, es sind die gleichen Formen. Er ruft ja hier zu konspirativen Treffen auf. Letzten Endes sind auch Gewaltaufrufe drin, das kann man nicht anders sagen. Und es ist noch nicht mal effektiv. Er schreibt ja am Anfang, dafür eine kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden. Also wer das glaubt, ist naiv. Denn das Blatt wird so nicht gewendet. Das haben die Kommunisten in den späten 20ern und frühen 30ern versucht, die sich mit den Nazi-Straßenschlachten geliefert haben. Und sie haben dabei den Kürzeren gezogen. Und das würden sie auch jetzt wieder tun, ganz abgesehen davon, dass wir derzeit nicht in einer Situation sind, in der man sagen kann, der Rechtsstaat existiert quasi schon nicht mehr. Dass es rechte Strukturen bei der Polizei gibt, dass es Übergriffe gibt, dass es Urteile gibt, wo man denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Also zum Beispiel gestern 2 Jahre auf Bewährung für die Unterstützerin von NSU, enge Freundin von Frau Zschäpe. Das finde ich alles empörend. Das ist aber kein Grund zu glauben, wir müssten jetzt in den Straßenkampf eintreten. Mhm. Und natürlich kann das ZDF so etwas nicht bringen. Und in einer Satire-Sendung weiß ich auch nicht, was es zu suchen hat. Das ist nicht satirisch.
Ja, interessant.
Ja, ne? Also, sie sagt ja vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, aber dieser Aufruf, also dass sie einen Aufruf zum Bürgerkrieg in diesem Song sieht, da habe ich laut aufgeschrieben.
Aber ich würde mal, bevor wir uns da jetzt sagen, okay, ja, Aufruf zum Bürgerkrieg ist vielleicht ein bisschen doll, aber was sie sonst sagt, ist auch nicht so verkehrt. Also so zu sagen, naja, also die Frage zu stellen, ist der Rechtsstaat wirklich in so einem desolaten Zustand, wie das da behauptet wird, kann man durchaus als Punkt gelten lassen, kann man darüber diskutieren. Wir hatten jetzt einige Argumente dafür, dass es halt auch schwierig aussieht, aber klar, und dann aber auch, die Frage finde ich viel besser, die stelle ich mir nämlich auch, ist das wirklich das Mittel, um den Faschismus aufzuhalten? Also da jetzt im Klein-Klein einzelne Leute irgendwo zu diskreditieren, denen hinterherzugehen, irgendwelche Scharmützel aufzuführen im Lokalen, als eine Gegenwehr. Outings, funktionieren die überhaupt noch in einer zunehmenden Hegemonie von rechtsextremen Positionen? Ist das das Mittel der Wahl? Oder gibt es ganz andere Mittel, um Faschismus aufzuhalten? Muss man nicht irgendwie doch größer, mehr auf die Aggregatebene gehen, mehr versuchen, Massen zu agitieren oder nicht zu agitieren, aber zu mobilisieren dagegen, als jetzt clandestine Gruppen aufzumachen. Ja. Ist das eine gute Strategie? Die Frage habe ich auch.
Genau. Also ich glaube, da sind wir wieder an diesem Punkt, ne, was Danger Dan, was er aufhalten will und wozu er vielleicht auch gar nichts sagt, weil nämlich für diesen größeren Aggregatzustand, glaube ich, darauf will dieser Song keine Antwort geben. Und genau deswegen finde ich.
Geht's hier um Selbstverteidigung?
Genau, es geht um Selbstverteidigung. Weil Danger Dan ja sowieso schon entschieden hat, dass man sich auf den Staat nicht verlassen kann, will ja auch den Staat nicht retten, ne, sozusagen. Und deswegen finde ich halt dieser Aufruf zum Bürgerkrieg, das ist Quatsch, so.
Aber sagt, ist ja stimmt. Also er deutet es ja schon am Anfang an. Er sagt ja hier.
2 Optionen, beide machen Stress. Eine ab morgen schon, die andere ab jetzt. Wir können darauf warten, dass sie in den Parlamenten und auf der Straße erstarken, bevor wir sie bekämpfen. Und wir warten, das ist erstmal bequemer. Es geht uns trotzdem an den Kragen, nur halt etwas später. Die andere Möglichkeit bedeutete schon heute Stress mit der Polizei und den ganz besonders Deutschen. Dafür eine kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden oder vielleicht das Schlimmste noch verändern zu können. Du weißt nicht, was du tun kannst, du weißt nicht, wie das geht. Hör mir zu, ich hab vielleicht eine passende Idee.
Also er verspricht es in der ersten Strophe schon, dass man durch diese Art von Aktionismus das große ganze Ding irgendwie nochmal. Aber er
ruft nicht zum Bürgerkrieg auf. Also ich finde, das ist eine falsche Interpretation. Also ich finde halt, ich glaube auch, dass dieses Doxing, wir wissen, dass es nicht funktioniert. Also wir haben Menschen, die als Faschisten bezeichnet werden dürfen, die rassistische Sachen in Mikrofone des öffentlichen rechtlichen Rundfunks sagen. Wir haben einen korrupten Landesverband in Sachsen-Anhalt, die alle irgendwie ihre eigenen Familienmitglieder beschäftigen. Es ist alles bekannt, es ist alles gedoxt. Wir wissen das alles. Und das wissen auch viele der Leute, die AfD wählen. Genau, und das hält sie dafür nicht ab. Mhm. Aber ich finde auch ihren historischen Vergleich, ich finde, das ist eine sonderbare Verschiebung der Verantwortung für den Faschismus der 30er Jahre in Deutschland. Weil die Erzählung, dass die kommunistischen Straßenschlachten mit den Nazis irgendwie eine Verantwortung dafür hätten, dass es zum Aufstieg des Faschismus gekommen sei,
verkennt ja total,
dass die Machtübergabe durch die konservativen Parteien vor allen Dingen und dass die nicht, also die Schwäche der SPD und die konservativen Parteien, die Macht übergeben haben, stattgefunden
hat. Das ist ja dieses Grundthema, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten, die, wo die These ist auch, naja, hätte nicht die Sozialdemokratie oder diese etabliert, also nicht, jetzt rede ich auch schon hier in so komischen Wörtern, aber hätte nicht quasi die viel früher in den Kampf eintreten müssen, in den Widerstand, auch in harten Widerstand gegen.
Also Karl Löwenstein würde ja wahrscheinlich sagen, ihr wart nicht militant genug.
Genau.
Und die sagt jetzt, es war, die Leute waren zu militant. Aber genau, aber grundsätzlich ist dieser Vorwurf von, naja, ihr benutzt jetzt die gleichen Methoden, den verstehe ich erstmal, aber ich würde immer noch wieder einmal darauf hinweisen, vielleicht nochmal einfach noch wir kommen ja auch bald zum Schluss dieser Folge, darauf nochmal einzugehen. Also die am meisten diskutierte Textzeile ist ja der Schluss, wo eben auf Lina E., Maya, Gucci und Nanook hingewiesen wird. Also Menschen, die tatsächlich Gewalt, physische Gewalt angewendet haben, einige von denen, zumindest dazu verurteilt wurden, also die sogenannte Hammerbande, Antifa Ost, Lina E., die verurteilt wurde, mittlerweile aber auch schon wieder auf freiem Fuß ist, weil die Strafe vorzeitig jetzt sozusagen zur Bewährung oder also ne, sozusagen die Haft verlassen konnte. Maya, die
die sitzt in Ungarn im
Knast, genau, sie ist mittlerweile, weiß ich nicht, also wo es Vorwürfe gibt und in einem Schauprozess in Ungarn sie verurteilt wurde und es eigentlich nicht ganz klar ist, was da wirklich passiert ist. Und einer von den beiden anderen, Gucci und Nanook, ist auch nie verurteilt worden. Also da gibt es nur den Vorwurf, da sei Gewalt angewendet worden. Aber es gab dann nie eine Verurteilung. Und ich glaube, die andere Person ist zur Bewährung verurteilt worden. Also auch nie in Haft gegangen. Gut, aber das sind jetzt alles Leute, die sich für Gewalt entschieden haben.
Und sie stehen ja als Symbol, wird völlig unabhängig von den konkreten Prozessen, stehen sie als Symbol für gewalttätigen, also wirklich physisch Gewalt, also physischen Gewalteinsatz gegen konkrete Personen, gegen Nazis.
Ja. Und jetzt bin ich jemand, der sozusagen, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben, ich glaube, ich habe noch nie physische Gewalt angewendet. Also ich habe mich noch nie mit irgendjemandem geprügelt. Ich habe stand ein paar Mal mit Nazis Gesicht zu Gesicht und bin dann aber eben doch aus der Situation rausgegangen. Deswegen bin ich da jetzt, ich bin für mich selber da sehr unverdächtig, irgendwie Gewalt legitimieren zu wollen. Und ich würde aus diesen Situationen auch rausgehen, in die sie sich da begeben. Ich würde aber trotzdem immer darauf hinweisen, dass die Gewalt, die sie ausgeübt haben, gegen eben diese bekannten rechtsextremen Gewalttäter waren. Also die haben recherchiert, die haben die Leute gefunden und haben die dann zu Hause besucht und haben Gewalt gegen sie ausgeführt. Ich verteidige nicht die Gewalt, ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Gewalt nicht gegen Personen stattgefunden hat, die die wahllos waren. Und mir scheint es schon wichtig, also man redet sich da auch immer, ich merke das, wie man sich dann auch immer so ein bisschen so in so eine interessante Ambivalenz hineinredet. Die Gewalt, die von Nazis ausgeht, geht ganz oft gegen Menschen aus, die einfach nur da sind. Also die Gewalt gegen CSDs, die Gewalt gegen queere Menschen, die Gewalt gegen AsylbewerberInnen, die Gewalt gegen obdachlose Menschen, die Gewalt gegen Marius in Potsloh, der mit so einem Bordsteinkick ermordet wurde, einfach nur, weil irgendwie seine Kumpels sich entschieden haben, dass er aussieht wie ein Jude. Die Gewalt gegen diesen vietnamesischen Marktverkäufer, der von einem Neonazi genommen wurde und mit dem Kopf auf den Bordstein wie so ein Wrestling geworfen wurde. Das ist alles Gewalt gegen Menschen, die nicht Gewalt ausgeübt haben. So, ich finde die Gleichsetzung von diesen beiden Gewaltformen, also von rechter Gewalt gegen Menschen, die einfach qua ihrer Existenz Gewalt erleben, weil sie irgendwie als anders tituliert werden und die andersartig, also diese Titulierung von Andersheit ist wahllos, ja, also es kann genauso der queere Mensch sein, der obdachlose Mensch oder die schwarze Person sein. Das ist eine sehr wahllose Gewalt. Also es kann entweder, oder es kann auch Ableismus sein, also auch Gewalt gegen behinderte Menschen. Und diese Gewalt gleichzusetzen mit einer Gewalt der Selbstjustiz und der Selbstverteidigung gegen diese gewaltigen Gruppen, ich finde, das muss man irgendwie schaffen, auch auseinanderzuhalten. Also eine Gleichsetzung dieser Gewalt sehe ich wiederum als gefährlich.
Ja, was nicht heißt, dass man es nicht auch verurteilen kann und vielleicht auch sollte. Und ich finde diese Sinnfrage, die interessiert mich eigentlich fast noch mehr, als ob das jetzt da ewig zu diskutieren, ob das jetzt legitim ist oder nicht, was ist jetzt ein Widerstand und was ist eine politische Aktion und was ist einfach nur menschenverachtende Gewalt oder was weiß ich. Aber in dem Zitat von was du hier rausgesucht hast von Marina Münkler hieß sie. Also diese Sinnfrage finde ich viel interessanter. Was bringt es denn, eine einzelne Person zu verprügeln, von der ich weiß, dass eine Gefahr von ihr ausgeht, dass sie bestimmte Straftaten begangen hat, die ich recherchiert habe, wo ich mir sehr sicher bin, dass das eine gefährliche Person ist, ein politischer Feind, also überhaupt dieses Freund-Feind-Denken geht mir auch sehr ab eigentlich, der aufzulauern zu Gewalt zu greifen sozusagen, zu massiver körperlicher Gewalt. Welches Problem ist damit gelöst? Also ich verstehe es, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen Aufzug von Faschisten blockiert oder so und das gewalttätig macht. Aber jetzt einzelne Akteure zu überfallen, also kommen wir damit im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie weiter? Kommen wir dem Fortschreiten des Faschismus damit in irgendeiner Weise entgegen? Also ich verstehe die Strategie nicht ganz dahinter. Also es ist natürlich Einschüchterung, aber funktioniert die überhaupt oder radikalisiert sich die Gegenseite dann nicht umso mehr? Da habe ich keine Antwort drauf, aber das sind immer so Fragen, die ich mir stelle, wenn ich von solchen Taten lese.
Genau, also es gibt ja die eine These, die einfach sagt, es schaukelt sich immer weiter auf, und ich glaube, ich meine, Marina Münkler ist ja die Frau von Herfried Münkler, und Herfried Münkler ist ja der große politische Theoretiker, der sich mit Krieg beschäftigt, und aus dem Krieg kennen wir das ja eigentlich, dass sich sozusagen Kriegsszenarien immer weiter aufschaukeln. Also das würde dafür sprechen, dass es nichts bringt, aber es bringt dann vielleicht in dem lokalen Kontext eben schon was. Da ist dieser rechte Gewalttäter, er ist nicht in den Knast gegangen und er kommt nach einem halben Jahr wieder raus und dann sitzt er wieder am Strand. Und ohne jetzt, nochmal, um das klar zu machen, ich rufe nicht zu Gewalt auf. Ich habe da meine Kritik an diesem Song. Aber vielleicht ist der dann diese Person tatsächlich eher dadurch eingeschüchtert, dass er weiß, okay, sobald ich hier nochmal was mache, stehen mir da auch Leute gegenüber. So.
Ja, dieser Effekt, ne? Im Kleinen. Dann wieder zu sagen, okay, ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Es gibt eine Gegenmacht und es gibt eine Gegenwehr. Und überlegt euch gut, zu welchen Mitteln ihr greift, weil es kann euch auch an den Kragen gehen. Oder wenn du hier bestimmte menschenverachtende Position vertrittst, kann es sein, dass dein Arbeitgeber davon erfährt. Das ist so, ja.
Und lass uns langsam zum Schluss kommen, oder? Ich habe ja noch ein Zitat mitgebracht von Essa Bergerano, die ja eben auch gesagt, dass sie sich nicht auf den Staat verlassen konnte und die dieses Staatsversagen damit bezahlt hat, dass sie im Konzentrationslager, in mehreren Konzentrationslagern war. Sie hat es überlebt. Es gibt ja diese sehr sehr wichtige Arbeit von Max Scholik, der auch nochmal darauf hinweist, dass die Menschen, die überlebt haben und uns davon erzählen, vielleicht oft auch die sind, die dann zur Versöhnung aufrufen. Marok Friedländer, die immer wieder zur Versöhnung aufgerufen hat. Ich finde, das war eine der wichtigsten Personen des 21. Jahrhunderts in Deutschland, Margot Friedländer, sie ist ja dann zurückgekommen nach Deutschland und hat immer wieder für diese Versöhnung aufgerufen und so. Isabel Gerano war da ein bisschen weniger versöhnlich. Und Max Zollig sagt häufiger, wir wissen nicht, was die Menschen uns sagen würden, die in den Konzentrationslagern ermordet wurden, ob die auch so versöhnlich wären. Ne? Also die Zeitzeugen sind halt die überlebt haben. Und Isabel Gerano war nicht so versöhnlich und hat mehrfach gesagt, wir können uns auf den Staat nicht verlassen. Und Margaret Friedländer hat ja eben immer wieder auch gesagt, so hat es auch angefangen. Ja? Also sie erkennt in den heutigen Situationen, in den heutigen Strukturen, erkennt sie Dinge, die sie in den 20er, 30er Jahren in Berlin erlebt hat als sehr junge Frau. Und ich finde gerade die Biografie von Margot Friedländer weist auch nochmal darauf hin, dass es weiter reicht, als sich nur mit Nazi-Strukturen auseinanderzusetzen. Denn Margot Friedländer konnte deswegen nicht flüchten aus Deutschland, weil die anderen Länder sie nicht als Geflüchtete aufgenommen haben. Also sie hat es mehrfach versucht, aber viele Länder haben sie nicht reingelassen. Das heißt, es gab kein individuelles Recht auf Asyl. Und das ist der Grund, warum Margot Friedländer ins Konzentrationslager am Ende gekommen ist. Und deswegen finde ich auch, dass sich auch alle Parteien, die das individuelle Recht auf Asyl in Frage stellen, sich fragen müssen, was eigentlich die Legacy von Margot Friedländer ist. Und auch dazu haben wir ja in der Soziologie Theoretiker, die sich damit auch nochmal genau auseinandergesetzt haben, wie eigentlich die Shoah eingebunden ist in die moderne Gesellschaft. Und Sigmund Baumann ist da einer der stärksten Vertreter, der sehr deutlich darauf hinweist, dass wir erst, wenn wir verstehen, dass die Shoah in einer aufgeklärten, also in einer Gesellschaft der Aufklärung und in einem modernen bürokratischen Staat stattgefunden hat, den ja Max Weber auch propagiert, also er propagierte die bürokratische Herrschaft als Verteidigung der Demokratie sozusagen. Und Sigmund Baumann sagt halt, ja, aber wir müssen erst, wenn wir verstehen, dass auch das zur Shoah führen konnte, ist unser Verhältnis zu Staat und zu Aufklärung und zu Rationalität und zu Fakten, gibt uns nochmal so einen anderen Blick darauf, finde ich. Also ich finde eigentlich, dass genau Dialektik der Ordnung einer der wichtigsten Texte, den wir angefangen haben, in der soziologischen Theorievorlesung in der HU zu lesen. Das heißt, alle Studierenden, die Soziologie an der HU gerade lernen, lesen diesen Text von Sigmund Baumann und müssen sich damit auseinandersetzen. Was macht es eigentlich mit mir, dass genau diese moderne Gesellschaft, die Soziologie beforscht, fähig war zur Shoah?
Ja, die einen bürokratisch-rechtlich gerahmten Apparat geschaffen hat zur systematischen Vernichtung von Menschen.
Von Millionen von Menschen,
ja.
Genau. Und jetzt habe ich mich eigentlich auch noch darauf vorbereitet, auf die beiden Personen auch nochmal an sich einzugehen, Danger Dan und Igor Levit, weil die ja natürlich sehr laut sind in der Kritik an Rechtsextremismus, Faschismus, auch sehr starke Kritik an Antisemitismus in Deutschland äußern. Igor Levit, der als jüdischer Klavierspieler auch sehr persönliche Betroffenheit erlebt, der eine sehr deutliche Haltung gegen Antisemitismus an den Tag legt und sich da auch jetzt immer wieder auch sehr, sehr offen geäußert hat. Danger Dan, der sowohl als Solokünstler als auch mit seiner Band Antilopengang einige Texte über linken Antisemitismus auch gemacht hat und sich sehr, sehr deutlich auch in der linken Szene sozusagen gegen den Antisemitismus in dieser Szene äußert. Da sind sie sehr laut. Gerade die Antilopengang mit Oktober in Europa haben nach den Angriffen der Hamas auf Siedlungen in Israel, auf Menschen und auf Festivals in Israel auch einen Song gemacht, der das sehr stark in den Vordergrund gestellt hat und der diesen
so Antisemitismus, zusammen, ne?
Der diesen Antisemitismus kritisiert. Was ich von den beiden aber sehr, sehr wenig gehört habe, ist, wie sie sich eigentlich zu den Menschenrechtsverletzungen Israels in Gaza und Palästina äußern. Und das ist so ein bisschen eine Ambivalenz, die ich auch wahrscheinlich eine zweite Sendung eigentlich, eine zweite Folge nochmal bedeuten müsste, weil ich das schon auch interessant finde, warum das dann so ein blinder Fleck wird, wenn es dann um 70.000 Menschen geht, die in Gaza ermordet wurden und der Hunger, der dort entfacht wurde und das eben wenig, also zumindest bei Danger Dan sehr, sehr wenig thematisiert wird. Also da Gegenwehr gegen eine Form von Gewalt mit Gewalt propagiert wird und dann aber sich zu den Kriegsverbrechen Israels nicht äußert.
Ja.
Oder sogar sagt, dass der Kritik daran antisemitisch sei.
Ja, das ist irgendwie eine Debatte, die ganz eigenartig, auch sehr emotional geführt wird, glaube ich. Ich erinnere mich, dass es irgendwie vor 2-3 Wochen in Berlin ein Hausprojekt gab, wo es eine innerlinke Hausräumung gegeben hat, wo die einen, die anderen, also eine eher antirassistische Fraktion sich gestritten hat mit einer Fraktion, die gegen Antisemitismus in der linken Szene war und die sich so weit auseinander dividiert haben, dass die eine Teilgruppe die andere aus dem Haus rausgeschmissen hat, mit Methoden, wie man sie sonst eigentlich sozusagen von so staatlichen Hausräumungen kennt. Das finde ich, also da finde ich auch interessant, wie schwer es ist, da eine Debatte drüber zu führen und dass es da kaum möglich ist, Argumente auszutauschen und sich konstruktiv zu streiten, sondern man in so Extrempositionen abgleitet oder in Lager, die sich dann völlig unversöhnlich, hochemotional gegenüberstehen. Und wie so eine Konstellation entstehen kann, finde ich, das wäre eigentlich nochmal wirklich ein Thema für eine eigene Befassung, also eine eigene Sendung damit oder dass man sich Leute einlädt, wie kommt es eigentlich, dass bestimmte politische Themen derartiges Eskalationspotenzial haben, dass da überhaupt, also nicht der Ansatz eines Kompromisses irgendwie mehr möglich ist.
Ja. Und ist da ja dann auch, also ne, das ist sozusagen diese innerlinke Gewalt, die dann auch stattfindet, die natürlich auch schwächt genau in diesem Kampf gegen den ich hätte fast gesagt, eigentlich ein Feind. Mhm. Aber du findest ja das Freund-Feind-Konzept nicht so gut und das sehe ich ja auch so. Aber sozusagen, es ist ja auch so ein inneres Schwächen. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung zu dem, wir stellen dazu einen, finde ich, sehr gut gelungenen Taz-Text in die Shownotes, der sich mit dieser Kritik auch nochmal auseinandergesetzt hat und also zu der Kritik an vor allen Dingen Danger-Dance-Haltung zu dem Protesten in Gaza, weil ich schon vielleicht doch nochmal einen Satz dazu. Gestern war ja das Gedenken zum 20. Juli, also zum dem vielleicht gewaltförmigsten Widerstand gegen den Nationalsozialismus, ne, das Stauffenberg, das sogenannte Stauffenberg-Attentat. Das war ja nicht nur Stauffenberg, das waren ja noch viele andere. Und Karin Prien, die Bundesministerin für Bildung, Familie, Frauen, Senioren, Jugend, hat eine Rede gehalten und hat in dieser Rede unter anderem dazu aufgerufen, dass SchülerInnen in Schulen widersprechen sollen, wenn es zu antidemokratischen Äußerungen kommt. Und ich musste bei diesem Zitat sofort daran denken, dass genau das in den letzten 3 Jahren in Berliner Schulen immer wieder stattgefunden hat, dass SchülerInnen Kritik an der Politik der israelischen Regierung geäußert haben und dass sozusagen die Kritik daran zum Problem wurde. Also wir wollen unsere Kids dazu erziehen, dass sie sich für Demokratie, für Menschenrechte, für Frieden, für Gewaltlosigkeit einsetzen. Und wenn sie dann aber genau diese Gewaltform kritisieren, dann werden sie zum Problem gemacht. Also das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die gerade ganz, ganz viele SchülerInnen in Berlin machen. Und ich würde dazu noch einen Podcast hier in die Shownotes stellen. Das ist ein Projekt von einer Neuköllner Schule. Das sind, glaube ich, so 6, 7 SchülerInnen, die einen Podcast gemacht haben, wo sie sich mit Israel-Palestine, so heißt der Podcast auch, auseinandersetzen wollen und sich ganz, ganz viele ExpertInnen einladen, JuristInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, FriedensarbeiterInnen und mit denen über diesen und HistorikerInnen und mit denen darüber reden. Und ihr ganzer Angang ist, zu sagen, wir müssen das tun, weil wir leben hier in Berlin in einer Stadt mit einer der größten palästinensischen Diaspora und aber auch einer der größten Gruppe der israelischen Diaspora, nämlich gerade viele linke Israelis, die nach Deutschland kommen und gerade nach Berlin kommen, um eben nicht zum Beispiel in der israelischen Armee dienen zu müssen. Und deswegen müssen wir das tun, weil das ist unser Alltag. Und in diesem Podcast gelingt das sehr, sehr gut. Also es gibt diese Möglichkeiten der ernsthaften Auseinandersetzung, gibt es. Und eine davon ist dieser Podcast, den würde ich in die Shownotes stellen. Und ich würde aber gerne enden mit etwas, also mir schießen jedes Mal die Tränen in die Augen, wenn ich mir dieses Video anschaue. Und zwar finde ich das tatsächlich Ich würde gerne mal ganz kurz weggehen von Danger Dan, der ja sozusagen die berühmtere Figur ist in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion, und nochmal zu Igor Levit gehen. Und ich habe es ja schon angesprochen, Igor Levit spielt unglaublich tolle Klavierstücke. Und Igor Levit war sehr gut mit Margot Friedländer befreundet, oder sie kannten sich sehr gut. Und es kam letztes Jahr die Situation, dass Igor Levit einer der ersten Menschen war, der öffentlich mitteilen musste, dass Margot Friedländer gestorben ist. Und das hat er bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2025 getan. Also er sollte eigentlich eine Laudatio halten, und dann ist er hinter die Bühne gegangen und dann wurde ihm gesagt, Margot Friedländer ist tot. Und also ich merke, wie ich jetzt wieder emotional werde. Und dann geht er auf die Bühne und teilt es dem Publikum mit. Und das, die Reaktion des Publikums ist beeindruckend, weil man richtig spürt, wie das gesamte Publikum erschrocken ist darüber.
Es gibt Momente, die sind größer als der Preis, als jeder Preis, als wir alle. Meine Damen und Herren, Margot Friedländer ist gestorben. Und vielleicht ist das gerade einen kurzen Moment wert, dass wir einmal in Stille aufstehen.
Und dann sagt Igor Levit halt, dass er jetzt nicht einfach so weitermachen kann, sondern dass er sich, dass er jetzt über Margot Friedländer sprechen muss. Und er fragt sich halt, was eigentlich die Legacy, also ne, was wird von ihr bleiben,
ne? Genau. Und er sagt, man wird es sehen.
Man wird es sehen. Und er sagt unter anderem, und das würde ich jetzt gerne zum Abschluss dieser Folge einspielen, er sagt dann auch, wir sollen keine Angst haben. Dass wir, ja.
Da schließt sich der Kreis.
Und damit würde ich diese Sendung hier, diese Folge hier enden und dir einfach Danke sagen, dass wir das jetzt hier so spontan gemacht haben.
Ja.
Vielleicht noch kurz ein redaktioneller Hinweis. Wir haben diese Folge am 21.07. um 9 Uhr aufgenommen. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert, bis die Folge rauskommt. Aber wir enden mit Igor Levit und
der Rede.
Keine Angst.
Von so einem Menschen bleiben, wenn so ein Mensch mal nicht mehr ist. Und die einzige Antwort, die mir einfiel, war, das wird sich zeigen. Es wird sich zeigen, was von Margot Friedländer für uns alle bleibt. Es wird sich zeigen, ob ihre Appelle, ihre Worte, ihr Leben, ihre Vergangenheit dazu führen, dass wir nicht nur in diesen Räumen, nicht nur da, wo es bequem ist und gemütlich, sich gut anhört, sich gut anfühlt, hehre Ziele formulieren, sondern dass wir da draußen, auf der Straße, im realen Leben, diese Ziele auch verfolgen. Und dass wir keine Angst haben davor, auch mal dahin zu gehen, wo es sehr weh tut.
Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.